Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Und das sind unsere Themen heute. Machtdemonstration am Kaukasus, Militärmanöver von Aserbaidschan und der Türkei. Geflüchtete in Griechenland, raus aus den überfüllten Lagern, aber wohin? Und Projektpräsidentschaft, wie sich in Frankreich Sozialisten und Grüne gegen Macron aufstellen. Wenn alle ihren eigenen Weg gehen, wie soll man dann zusammen ans Ziel kommen? Eine Frage, die sich gerade unter anderem stellt bei den Kriegen in Syrien und Libyen, wo das Ziel eigentlich ja nur der Frieden sein kann. In diesen Konflikten geht unter anderem die Türkei ihren eigenen Weg, was unter anderem aus Sicht Europas ihre Verlässlichkeit weiter schmälert. Jetzt könnte ein neuer Schauplatz dazukommen, vom Ausmaß deutlich kleiner als Syrien und Libyen, aber historisch betrachtet von großem Konfliktpotenzial. Es geht um die Region Bergkarabach zwischen Armenien, das aus Sicht der Türkei einem Erzfeind gleichkommt, und Aserbaidschan, dem sogenannten türkischen Bruderstaat. Seit gestern beteiligt sich die Türkei an einer großen Militärübung in Aserbaidschan, und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Seibert in Istanbul. Guten Morgen.
Hallo.
Wie groß genau ist denn diese Militärübung?
Sie ist relativ umfangreich. Es nehmen Kampfjets teil, Kampfhubschrauber, Artillerieeinheiten. Es wird an verschiedenen Stellen in Aserbaidschan geübt. Also es ist schon eine größere Übung.
Bergkarabach, diese Region im Kaukasus, ist seit Jahrzehnten mal mehr, mal weniger umkämpft, gehört zu Aserbaidschan, wird aber größtenteils von Armeniern bewohnt und kontrolliert. Und Aserbaidschans Regierung sagt jetzt, die Militärübung mit der Türkei hat gar nichts mit diesem Konflikt zu tun. Wie sieht das denn aus türkischer Perspektive aus?
Dieser Konflikt in Bergkarabach steht natürlich immer im Hintergrund. Die Türkei, Sie haben es gesagt, steht fest an der Seite von Aserbaidschan in diesem Konflikt und überhaupt in der Auseinandersetzung zwischen Aserbaidschan und Armenien. Der aktuelle Hintergrund dieser Militärübung jetzt sind Zwischenfälle, die sich Mitte Juli zugetragen haben, mehrere hundert Kilometer nördlich von Bergkarabach an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien. Dort gab es Gefechte. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Mindestens 19 Menschen sind bisher dabei getötet worden. Erst vorgestern meldete Armenien den Tod eines Soldaten, der an der Grenze von einem Heckenschützen erschossen worden sein soll. Die Situation ist also angespannt, und in dieser Lage ist eben dieses Manöver eine klare Warnung der Türkei an Armenien.
Auch Russland ist in dem Konflikt ja eine wichtige Größe. Welche Rolle spielt da die russische Dauerrivalität zur Türkei?
Die spielt eine große Rolle. Die Türkei versucht, hier Flagge zu zeigen, also auf der einen Seite mit dieser Militärübung ganz klar eine Warnung Richtung Armenien zu schicken. Aber die türkische Regierung weiß natürlich, dass Russland in diesem Konflikt eher auf der armenischen Seite steht. Präsident Erdogan versucht deswegen, dieses Signal an Armenien auszubalancieren, indem er sich um Russland kümmert. Vorgestern telefonierte Erdogan mit seinem Kollegen Wladimir Putin, und zwar auf türkische Initiative kam dieses Gespräch zustande, und beide Präsidenten riefen Aserbaidschan und Armenien zur politischen Lösung auf.
Ist also irgendwie eine Gratwanderung. Jetzt nehmen wir mal Libyen, Syrien und alle anderen Schauplätze zusammen. So begründet Erdogan das Eingreifen der Türkei damit, man dürfe nicht wegsehen und müsste an der Seite seiner Verbündeten stehen. Aber wie lange kann sich denn die Türkei ihr Auftreten noch politisch erlauben und militärisch leisten?
Ja, also so viele Verbündete hat die Türkei ja nicht mehr, auf deren Seite sie stehen könnte. Es ist unzweifelhaft richtig, dass die türkische Außenpolitik in den vergangenen Jahren sehr viel robuster, offensiver, manche würden sagen aggressiver geworden ist. Das hängt damit zusammen, dass die Türkei sich anders als früher nicht mehr als nur noch als Partner des Westens versteht, sondern sie versteht sich heute als eigenständige Regionalmacht, die ihre eigenen Interessen verfolgt. Diese Interessen können sich mit denen des Westens decken, müssen aber nicht. Die Türkei sagt, sie könne mit dem Westen zusammenarbeiten und wenn es passt, eben auch mit Russland oder mit China. Und das führt zu Reibereien mit fast allen Nachbarn inzwischen. Die Türkei, Sie haben es gesagt, versucht eine ständige Gratwanderung. Irgendwann wird die Türkei aber da anecken. Und man sieht ja an diesem Lavieren hier in Aserbaidschan, dass Erdogan auch versucht, immer wieder den Ausgleich zu schaffen. Aber es ist wie ein Jongleur mit ganz vielen Bällen in der Luft.
Gilt das auch für die Situation im Mittelmeer? Auf die würde ich gerne zu sprechen kommen. Da gibt es ja den Dauerkonflikt um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Die Türkei hatte zunächst Kriegsschiffe in Richtung griechische Gewässer geschickt, hat die jetzt wieder zurückgeholt. Wie passt das ins Bild?
Das passt genau ins Bild zu dieser Taktik, die ich eben beschrieben habe im Zusammenhang mit Aserbaidschan. Also auf der einen Seite dieses Manöver, auf der anderen Seite das Telefonat mit Putin. Auch im östlichen Mittelmeer ist die Türkei flexibel genug, auf der einen Seite ihre Kriegsschiffe loszuschicken unter großem Getöse auch der regierungsnahen Presse hier in der Türkei, auf der anderen Seite dann aber wieder zurückzuziehen. Erdogans Sprecher sagte, aufgrund der Intervention von Bundeskanzlerin Merkel habe man sich entschlossen, die Erdgassuche im Mittelmeer erst einmal auszusetzen, um Verhandlungen eine Chance zu geben. Also auch da ist die Türkei pragmatisch genug, auf der einen Seite sehr viel zu drohen und auch Militärmacht einzusetzen, auf der anderen Seite dann aber wieder zurückzuziehen.
Zurück zur Ausgangsüberlegung, dass das Ziel von kriegerischen Konflikten ja eigentlich nur der Frieden sein sollte. Trägt die Türkei in Bergkarabach mit dieser Solidaritätsaktion, dieser Militärübung mit Aserbaidschan jetzt genau zum Gegenteil bei? Oder anders gefragt, können Sie sich vorstellen, dass die Türkei da militärisch dauerhaft einsteigt?
Ich glaube nicht, dass die Türkei dauerhaft Militärpräsenz in Aserbaidschan verankern wird. Dazu ist, wie gesagt, das Risiko einer Konfrontation mit Russland viel zu groß. Es wird bei diesen Fingerzeigen, bei diesen Warnsignalen an Armenien bleiben. Aber eine dauerhafte Präsenz, eine dauerhafte Intervention kann ich mir nicht vorstellen.
Thomas Seibert in Istanbul, vielen Dank. Die Leitung hatte leichte Aussetzer, aber wir haben sie trotzdem gut verstanden. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wohin mit Menschen, die nach Europa flüchten? Das ist nicht nur für aufnehmende Staaten der EU ein Problem, sondern auch für die Geflüchteten selbst. Feststellen kann man das in Griechenland, wo sich nach Schätzung der Vereinten Nationen etwa 120.000 Geflüchtete befinden. Wird ihr Asylantrag bewilligt, haben sie einen Monat Zeit, die teilweise völlig überfüllten Unterkünfte zu verlassen. Danach sollen sie sich Arbeit und Wohnung suchen und werden dabei teilweise mit Geldern der EU unterstützt. Soweit die Theorie. In der Praxis zeigt sich aber, dass auf viele Geflüchtete nach dem Camp die Straße wartet, wie Rodothea Serralido beobachtet hat.
Der Viktoriaplatz in der Athener Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Geflüchtete, vor allem aus Afghanistan. Viele schlagen hier nur ihre Zeit tot, starren auf ihre Handys oder reden mit Bekannten. Für andere ist der Viktoriaplatz ein vorübergehender Zufluchtsort. So auch für die Familie der 13-jährigen Parisa.
I live in here, 3 weeks.
Seit 3 Wochen sind wir hier. Vorher waren wir auf der Insel Kos. 1,5 Jahre lang haben wir im Camp gelebt. Da hatte man uns einen Wohncontainer gegeben. Jetzt haben wir unsere Papiere bekommen und mussten das Lager verlassen. Wir haben aber keine Wohnung, kein Geld. Wir sind 8 Leute, 6 Geschwister, meine Mutter und mein Vater.
6 children and my father, mother.
Parissa zeigt auf 2 graue Wolldecken, die ihre Eltern auf dem Boden ausgebreitet haben. In einer Ecke liegt die Kleidung der Familie in schwarzen, zusammengeschnürten Plastiktüten. Und so wie Parissas Familie geht es vielen anderen auf dem Viktoriaplatz. Großfamilien mit Kleinkindern sitzen auf Decken oder Pappkartons. Neben ihnen Taschen und Tüten mit ihrem Hab und Gut. Der griechische Migrations- und Asylminister Notis Mitarakis kennt die Situation auf dem Viktoriaplatz. Die Zahl der betroffenen Flüchtlinge sei aber gering, sagt er. Es haben seit Beginn des Jahres etwa 15.000 Personen die Camps verlassen. Wenn sich nun 50 oder 60 Leute auf dem Viktoriaplatz versammelt haben, handelt es sich dabei um eine kleine Zahl Obdachloser. Um die kümmern sich die Polizei und die Sozialdienste. Mitarakis verteidigt das neue neue Vorgehen. Schließlich seien die EU-Gelder zweckgebunden. Das Geld, das uns die Europäische Union für die Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung stellt, ist nur für diese Gruppe bestimmt, für die Asylsuchenden. Das ist nicht unser Geld, das ist das Geld der europäischen Steuerzahler. Anerkannte Flüchtlinge seien aber nicht von heute auf morgen auf sich alleine gestellt, sagt der Minister. Sie hätten gleichermaßen Anspruch auf staatliche Unterstützung wie die griechische Bevölkerung auch, etwa auf Sozialhilfe oder Wohngeld. Zusätzlich gäbe es für sie das EU-finanzierte Integrationsprojekt Helios, das für einige Monate die Mietkosten der Flüchtlinge teilweise übernimmt, Integrationskurse anbietet und ihnen bei der Jobsuche hilft. Das alles reiche aber nicht aus, sagt Stella Nanou, UNHCR-Sprecherin in Griechenland. Helios ist Teil der Lösung, aber nicht die Lösung. Der Staat muss diesen Menschen helfen, Griechisch zu lernen und sie dabei unterstützen, auch die anderen Hilfen, die es in Griechenland für schutzbedürftige Gruppen gibt, in Anspruch zu nehmen. Oft fehlen ihnen die nötigen Unterlagen. Sie bekommen keine Steuernummer oder die Bank weigert sich, ihnen ein Konto zu eröffnen. Einfache Dinge, die ihnen aber so viele Schwierigkeiten bereiten. Gerade kinderreiche Familien, wie die Familie des afghanischen Mädchens Parissa, stehen auch noch vor einem anderen Problem. Um das Mietgeld im Rahmen des Hilfsprogramms Helios zu bekommen, müssen sie eine Wohnung gefunden haben. Doch überall, wo sie fragen, werden sie abgelehnt, sagt Parissa. Kaum jemand wolle seine Wohnung an große Familien vermieten. Wir sind 8 Personen, sie geben uns kein Haus. Wir sind einfach zu viele Leute.
8 people is very money.
Ihre Mutter, die 32-jährige Razia, nickt. Und die Zahlen geben ihnen recht. Unter den 1.400 Haushalten, die nach offiziellen Angaben bisher die Wohnungshilfe des Helios-Programms bezogen haben, sind die meisten entweder Single-Haushalte, Paare oder Familien mit einem Kind. Kinderreiche Familien sind kaum unter den Begünstigten. Gerade einmal 90 Familien mit 6 oder mehr Kindern haben bisher vom Programm profitiert.
Über die teilweise ausweglose Situation Geflüchteter in Griechenland, der Bericht von Rodothea Seralidou. In einer der markantesten Aussagen des französischen Präsidenten Macron geht es um die Alternativlosigkeit des Klimaschutzes. Dazu dürfe es keinen Plan B geben, hat Macron gesagt. Und um im Bilde zu bleiben, mittlerweile braucht Macron selber einen Plan B und das ausgerechnet, weil er auf seiner klimapolitischen Flanke angreifbar ist. So waren die Grünen vor kurzem der große Gewinner der Kommunalwahlen, eroberten die Bürgermeisterposten unter anderem in Lyon, Marseille und Bordeaux. Gut einen Monat nach den Kommunalwahlen beobachtet unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König, dass die Grünen zusammen mit der Sozialistischen Partei längst eine Nummer größer denken, und zwar daran, wie sie Macron bei den Wahlen 2022 den Élysée-Palast streitig machen können. Guten Morgen nach Paris, Herr König.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Woran machen Sie denn Ihre Beobachtung fest?
Also zunächst, die Grünen haben bei den Kommunalwahlen die Rathäuser oft schon gemeinsam mit linken Mehrheiten gewonnen. Das waren oder sind verschiedene Bündnisse mit oft regionalen linken Gruppen, Gruppierungen, Bürgerinitiativen. Aber eben auch mit der Sozialistischen Partei. Bei ihr ist allen voran Anne Hidalgo, die mit großer Mehrheit wiedergewählte Bürgermeisterin von Paris. Sie wiederum regiert schon seit Jahren gemeinsam mit den Grünen. Das ist eine eingespielte, auch stabile Koalition, die einen ziemlich radikalen ökologischen Stadtumbau betreibt und schon als Vorbild gehandelt wird für die künftigen Stadtregierungen. Sie haben die Städte genannt, Marseille, Bordeaux, Lyon, Straßburg, Grenoble. Das sind alles grün regierte, große, wichtige Städte. Kurzum, die Grünen sind sehr präsent, die Sozialisten arbeiten mit ihnen schon länger zusammen und also hat der Parteichef der Sozialisten, Olivier Faure, der hat schon angekündigt, für 2022 ein Wahlbündnis mit den Grünen anzustreben.
Jetzt sind ja kommunale Wahlerfolge das eine. Andererseits muss man sagen, dass die Sozialistische Partei und die Grünen bei den letzten nationalen Wahlen nur auf die Plätze 5 und 6 gekommen sind. Wie realistisch ist also der Élysée-Plan?
Na, er ist insofern etwas aussichtsreicher, sagen wir mal, weil einfach die Grundvoraussetzungen jetzt ganz andere sind als 2017. Damals war die Sozialistische Partei in sich völlig zerstritten. Der Kurs des sozialistischen Präsidenten François Hollande wie auch der seines Premierministers Manuel Valls, beide galten vielen Parteimitgliedern als viel zu weit rechts. Der linke Flügel der Partei, die ja doch immerhin Regierungspartei war, dieser linke Flügel wurde zu so einer Art Oppositionspartei in den eigenen Reihen. Und es bildete sich mit La France Insoumise eine wirklich scharfe, weit links noch von den Sozialisten stehende, richtige Oppositionspartei heraus. Ihr Spitzenkandidat Jean-Luc Mélenchon landete damals im ersten Wahlgang nur knapp hinter Macron und Marine Le Pen, die dann beide in die Stichwahl kamen. Also das war die Lage damals. Mittlerweile hat La France Insoumise an Glanz deutlich verloren, schnitt auch bei den Kommunalwahlen nicht besonders gut ab. Gleichzeitig konnte sich die Sozialistische Partei neu konsolidieren, also diese immensen inneren Spannungen, die hat sie überwunden. Durch eine Annäherung an die Grünen soll diese grüne, die kleine grüne Welle, die Frankreich erreicht hat, auch den Sozialisten zugutekommen. Und sie hätten mit Anne Hidalgo, dieser erfolgreichen, auch machtbewussten Pariser Bürgermeisterin, mit ihr hätte die Sozialistische Partei auch eine wirkliche Präsidentschaftskandidatin. Frau Hidalgo hat sich dazu natürlich noch nicht geäußert, also dass sie darüber nachdenkt, aber man darf sicher sein, dass sie genau das tut. Man muss sehen, inwieweit auch Yannick Jadot, der langjährige EU-Abgeordnete und Spitzenkandidat der französischen Grünen, inwieweit auch er Präsidentschaftsambitionen hat. Die Ausgangssituation ist jedenfalls für beide Parteien deutlich eine andere und eine bessere als 2017.
Also wir halten mal fest an der Stelle, es geht um grüne Inhalte, nicht unbedingt per se um einen grünen Spitzenkandidaten dann sozusagen. Das muss man noch sehen. Mal zurück zu Emmanuel Macron. Dessen Plan B, der sah ja zunächst so aus, dass er nach den Kommunalwahlen Ministerposten in seiner Regierung neu besetzt hat. Was ist seine Strategie?
Die Strategie lautet, kurz gesagt, ganz auf die Konservativen zu setzen. Viele hatten ja einen Linksschwenk erwartet, aber den hätte ihm kaum ein Franzose wirklich abgenommen, nach der Politik, die er die letzten 3 Jahre praktiziert hat. Und also positioniert sich Macron lieber mit Blick auf die Wahl 2022, lieber schon jetzt im bürgerlich-konservativen Lager. Der frühere Staatspräsident Nicolas Sarkozy, er wird in bürgerlichen Kreisen immer noch sehr geschätzt, also bei sehr vielen Franzosen. Also hat Macron viele Sarkozy-Vertraute in seine neue Regierung geholt. Den Premierminister Jean Castex, Gérald Darmanin, so eine Art Ziehsohn Sarkozys, der wurde Innenminister, bis hin zur 73-jährigen Kulturministerin Roselyne Bachelot, die einst Sarkozys Gesundheitsministerin war. Also Macron setzt auf Sarkozys Wählerklientel und kann damit außerdem noch die Wählerschaft des Rassemblement National um Marine Le Pen umwerben.
Macron und République en Marche, die sehen sich ja eher als eine Bewegung denn als Partei und waren 2017 auch mit dem Versprechen Wahlsieger geworden, das etablierte Parteiengefüge aufzubrechen sozusagen. Nach dem, was Sie jetzt gerade schildern, hört sich das nicht so an, als würde das dauerhaft klappen können.
Das stimmt. Man hat auch gesehen, dass Macrons Bewegung eben, dass dahinter nicht wirklich eine Bewegung steht, anders als bei den Grünen. Und diese Entwicklungen jetzt zeigen ganz brutal, dass Macrons Plan, die Parteienlandschaft sozusagen aus den Angeln zu heben. Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Die traditionellen Parteien haben sich nicht zerstören lassen. Sie werden auch von der Bevölkerung eben als nicht überflüssig, sondern als außerordentlich notwendig wahrgenommen. Sozialisten, Konservative, Grüne, sie sind zurück auf der politischen Bühne und das bedeutet, bisher galt das Rassemblement National, also der frühere Front National von Marine Le Pen, galt als einzige wirkliche Oppositionsmacht auch für 2022. Viele Franzosen befürchteten und viele wahrscheinlich immer noch, es werde ja doch wieder auf diesen Schlusskampf Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen hinauslaufen. Und diese Aussicht hatte durchaus auch etwas Lähmendes für das Land. Und das ist jetzt anders geworden. Es gibt wieder eine aussichtsreiche Alternative, eben die Sozialisten, wie geschildert, zusammen mit den Grünen. Auch die konservativen Republikaner haben sich neu aufgestellt, haben mit François Baroin einen möglichen Präsidentschaftskandidaten. Der frühere Premierminister Édouard Philippe, in der Bevölkerung sehr beliebt, auch er könnte zur Präsidentschaftswahl 2022 antreten. Viele rechnen damit. Also alles zusammengesehen, es kommt wieder Bewegung ins Land und das tut dem Land richtig spürbar sehr gut.
Projekt Präsidentschaft, wie sich in Frankreich Grüne und die Sozialistische Partei gegen Macron aufstellen, das hat uns live aus Paris Jürgen König geschildert. Und damit endet Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.